How to kill a great organization.
Ja, herzlich willkommen zur neuen Folge unserer Podcast-Serie How to kill a great organization. Unser Metaschiff Transformations-Podcast befasst sich damit, was langfristiger Erfolg von Organisationen und Unternehmen bedeutet. Wir sprechen mit erfahrenen Führungskräften, mit Expertinnen und Experten, was ihrer Meinung nach besonders wichtig ist in diesem Zusammenhang. Es geht uns um nachhaltigen Unternehmenserfolg und welche Zutaten dazu notwendig sind. Mein Name ist Michael Paula und ich begrüße unseren heutigen Gast, Magistra Ulrike Huemer, Magistratsdirektorin der Stadt Linz. Davor und in dieser Zeit haben wir uns kennengelernt, CIO, also Chief Information Officer der Stadt Wien. Ja, herzlich willkommen, Frau Huemer, und vielen Dank, dass Sie sich bereit erklärt haben.
Vielen Dank für die Einladung.
Ja, vielleicht können wir damit starten, dass Sie uns ein wenig über sich erzählen, über Ihren Werdegang.
Ja, sehr gerne. Also ich bin Oberösterreicherin, bin im tiefsten Müllviertel aufgewachsen. Das ist auch immer, glaube ich, ganz wichtig, um manche Dinge zu verstehen, und habe sehr, sehr stark aus der Ära Kreisky partizipiert, dass es ähnlich im Müllviertel auch ein Gymnasium gegeben hat. Und so durfte das Kind des Arbeiters quasi dann Matura machen. Und danach habe ich dann Rechtswissenschaften studiert, gestehe aber, dass ich eigentlich Medizin studieren wollte, aber ich es meinen Eltern nicht antun wollte oder konnte, dass ich entweder nach Wien oder nach Innsbruck gegangen wäre, weil das einfach finanziell nicht gegangen wäre. Und deshalb habe ich dann Rechtswissenschaften studiert, war am Ende des Tages eine gute und eine wichtige Entscheidung für mich. Habe dann dort von Beginn an eine große Faszination für Rechtsthemen gehabt, aber vor allem für öffentliches Recht, für Verfassungsrecht und Verwaltungsrecht. Und bin dann auch schon im Studium Studienassistentin gewesen und bin dann auch Assistentin geworden im Institut für Staatsrecht und politische Wissenschaften bei Professor Hengsteger. Und dann bin ich aus privaten Gründen nach Kärnten gegangen. Und ich sage dann immer dazu, dann haben die privaten Gründe in Kärnten haben dann wieder aufgehört. Und genau in dem Augenblick habe ich ein sehr spannendes Angebot vom Österreichischen Städtebund in Wien bekommen, weil dort gerade, also 2003, der Österreich-Konvent getagt hat, 2003, und da ist es darum gegangen, die österreichische Bundesverfassung grundlegend zu verändern. Und ich habe die große Chance gehabt, mit 26 dort für den Österreichischen Städtebund in diesen politischen Gremien tätig zu sein, Unterlagen vorzubereiten, Verhandlungsführungen vorzubereiten. Und das war natürlich für mich eines der prägendsten Aufgabengebiete meiner ganzen Karriere, weil ich mit 26 so ziemlich alle Verfassungsrechtler dieses Landes sehr hautnah gespürt habe und erlebt habe und schon da gemerkt habe, wie schwierig es ist, Veränderungen herbeizuführen. Und am Ende des Tages hat der Österreich-Konvent mehrere hunderte Seiten produziert. Also ich glaube, es waren dann so tausende Seiten und ganz, ganz viele Ausschussberichte. Und am Ende des Tages ist es leider zu keiner grundlegenden Reform gekommen. Für mich war das sehr, sehr lehrreich. Für Österreich wäre wahrscheinlich eine größere Reform wünschenswert gewesen. Auf der anderen Seite haben uns ja die letzten Jahre durchaus gezeigt, dass unsere Verfassung schon sehr stabil ist und wir uns auch darauf verlassen können. Aber natürlich, ein gewisser Reformbedarf ist da schon drinnen. Und nach dieser Städtebundzeit bin ich dann in die Wiener Finanzverwaltung gewechselt, also in die Finanzabteilung des Magistrates Wien. Und war dann dort verantwortlich für Finanzausgleich, für Budgetfragen, für Finanzierungsfragen von das Gesundheitswesen, des öffentlichen Personennahverkehrs und habe da einfach extrem viel über Finanzen, Budget, Und natürlich letztendlich auch Steuerung schon gelernt, aber auch in sehr, sehr jungen Jahren und war da sehr nah mit dem damaligen Finanzdirektor beruflich verbunden, indem wir halt einfach, also ich sehr eine sehr enge Mitarbeiterin von ihm war. Und er hat dann, glaube ich, eine sehr, sehr weise Entscheidung getroffen, indem er gesagt hat, dass es einfach nicht gut ist, wenn man in so jungen Jahren schon quasi so in so einem Elfenturm oder so quasi in der Top-Management-Abteilung eigentlich tätig ist und es einfach viel, viel wichtiger ist, dass man noch einmal dass man auch die Basis sieht. Und ich bin dann mit 32 Jahren, also sehr jung, Leiterin des Wiener Rechnungs- und Abgabenwesens geworden. Das war dann eine Abteilung mit 1000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Und dort habe ich dann erstens ganz intensiv natürlich mich mit Fragen des Rechnungswesens beschäftigen müssen, aber vor allem auch, und da waren dann schon die Schnittpunkte zur IT, wir haben in Wien damals eine große SAP-Einführung gemacht und das waren dann so quasi nur die letzten Züge dieses wirklich herausfordernden Projektes zu stemmen und auch schon so meine ersten Organisationsentwicklungsprojekte, weil ich da einen Teil einer anderen Magistratsabteilung in diese bestehende Abteilung hinein verschmolzen habe. Und das waren so diese ersten Dinge, wie funktioniert Organisationsentwicklung, wie muss man da seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mitnehmen, damit das auch funktionieren kann. Und nach dieser Zeit, das waren dann wieder 5 Jahre, also es sind immer so 5 Jahreszyklen, 5-6 Jahreszyklen gewesen, habe ich mich um die Rolle des CIOs der Stadt Wien beworben, was eine außergewöhnliche Bewerbung war, weil sich plötzlich eine Juristin um dieses Thema beworben hat und nicht quasi der männliche Informatiker oder der männliche Physiker oder Techniker, so, wenn man so abgekürzt. Und am Ende des Tages war das aber einfach die Entscheidung des Wiener Top-Managements, des Magistrates, dass man gesagt hat, also wenn man Digitalisierung denkt, dann ist es einfach kein Thema der IT, sondern es ist ein Thema der Organisationsentwicklung, des Prozessmanagements und es müssen oder es dürfen eigentlich die Technologien nicht im Vordergrund stehen. Und es war dann auch der Grund, aufgrund meiner Erfahrung, dass ich zwar IT-Projekte gekannt habe und auch was gemacht habe, aber vor allem das Thema der Organisationsentwicklung sehr gut konnte, bin ich dann CIO geworden und habe mich dann eben 6 Jahre, nicht ganz 6 Jahre, 5 Jahre, ganz intensiv mit der Digitalisierung der Stadtverwaltung Wien beschäftigt. Ja, und 2020 oder 2019, Ende 2019, ist dann die Rolle der Magistratsdirektorin in Linz ausgeschrieben gewesen. Und für mich war das dann einfach nochmal so ein ganz entscheidender Schritt, zu sagen, eigentlich möchte ich durchaus in einem Unternehmen ganz vorne stehen und mit meinen Vorstellungen von einer öffentlichen Verwaltung, von einer modernen öffentlichen Verwaltung gestalten zu können. Und das ist einfach, in Linz hat sich diese Chance aufgetan und ich habe mich beworben, habe das Hearing auch gewonnen und bin seit 2020, seit Juni 2020 Magistratsdirektorin von Linz. Hab da jetzt, also bin mitten in der Pandemie dort eingestiegen, also war jetzt eigentlich fast 2 Jahre mit sehr intensivem Krisenmanagement im Wesentlichen beschäftigt. Aber wir haben parallel dazu eine Digitalisierungsstrategie erarbeitet, eine Unternehmensstrategie erarbeitet und sind da in einem riesengroßen Transformations- und Veränderungsprozess. Und ich habe es keine Sekunde bereut. Ich liebe den Magistrat Linz. Ich mag mein Führungsteam, meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und ich gehe wirklich tagtäglich extrem gerne ins Linzer Rathaus.
Das ist schön zu hören. Ich habe mir zuerst eine Frage aufgeschrieben, die Sie schon beantwortet haben. Jetzt gehe ich nochmal auf das zurück, wo Sie sehr in Wien wurden, nämlich die Frage, wie kommt eine Juristin zu dem Thema Digitalisierung, aber Sie haben es beantwortet und nämlich die Antwort, es geht nicht so sehr um die Technik, sondern es geht um den Prozess, es geht darum, die Organisation entsprechend vorzubereiten, entsprechend zu transformieren, um das rüberzubringen, weil das erleben wir auch in vielen Unternehmen oder wir sehen es in vielen Unternehmen, dass am Anfang vielleicht die Technik im Vordergrund steht, aber irgendwann erkennt man, es geht um die Menschen, es geht um die Organisation. Darf ich noch einmal kurz auf das Thema zurückkommen? Weil ich kann mich erinnern, ich habe das damals sehr faszinierend gefunden und es war ja auch ich meine, es war sicher mehr so ein Schlagwort, aber das Thema Smart City war so, stand so im Vordergrund. Wenn Sie auf die Zeit zurückschauen, wo würden Sie sagen, was waren die größten Herausforderungen, das Thema Digitalisierung im Zusammenhang mit Entwicklung der Organisation, gerade in einer öffentlichen Verwaltung, vorwärts zu bringen, weil Sie auch gesagt haben, es ist oft schwierig, gerade in einer öffentlichen Verwaltung Veränderungen wirklich so durchzuführen.
Also wenn ich da vielleicht einhaken kann, bevor ich glaube, dass Veränderung nicht nur in der öffentlichen Verwaltung wahnsinnig schwierig ist. Also ich glaube, das ist einfach in jedem Unternehmen, außer es ist jetzt ein Startup, aber ich glaube sogar Mitarbeiterinnen eines Startups, wenn sie sich an manche Dinge gewöhnt haben, auch die tun sie dann schwer. Also ich glaube einfach, dass der Mensch an sich nicht wirklich wahnsinnig rasend gern verändert, wenn es nicht jetzt irgendwie einen ganz essentiellen Painpoint gibt. Also wenn man einfach, also am Ende des Tages führt halt der Schmerz zur Veränderung. Und ich glaube, daher ist es nicht nur die öffentliche Verwaltung. Zurück zu dem Thema Smart City. Also ich glaube, im Zusammenhang mit damals Smart City ist, und darum verwende ich eigentlich in Linz den Begriff Smart City weniger, weil ich einfach glaube, dass der per se schon ein sehr, sehr schwieriger Begriff ist. Was ist eine Smart City? Und da braucht man als Stadt mal schon einen relativ langen Weg, um das einmal zu definieren. Das Zweite ist natürlich das Thema, dann hat man quasi vielleicht im Management einmal definiert, für was steht Smart City. Da muss man das Thema zu den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bringen. Und das ist, glaube ich, schon die größte Herausforderung gewesen, also quasi eine Stadtverwaltung in diese Richtung zu drehen und zu sagen, okay, unsere oberste Vision ist, dass Wien eine Smart City ist. Und letztendlich jede Magistratsabteilung ihren Beitrag leisten kann, sei es, indem einfach Prozesse digitalisiert werden, aber natürlich auch ganz extrem das Thema der Nachhaltigkeit, der Innovation. Das ja in Wien ist ja Nachhaltigkeit, Technologisierung, Innovation miteinander quasi in einem Dreieck eigentlich in Verbindung gebracht worden, ganz klar mit dem Ziel, CO2 zu reduzieren. Und ich glaube, also ich habe es eh schon, oder Sie haben es eigentlich in Ihrer Frage schon angedeutet, es ist einfach, also erstens war es 2015, 2014 schon noch so, dass Smart City-Themen extrem von den Technologieunternehmen getrieben worden sind. Das heißt, eigentlich sind so in meiner ersten Zeit so ziemlich alle IT-Großunternehmen bei mir gewesen und haben mir die tollsten Use Cases präsentiert von den smarten Mistkübeln, die aufschreien, dass sie geleert werden wollten, von den Ampeln, die, wenn man hingeht, sich umschalten, von der Beleuchtung, die, wenn man vorbeigeht, quasi sich einschaltet oder ausschaltet. Also das war natürlich sehr technologiegetrieben. Und am Ende des Tages geht es aber dann darum, wie erkläre ich jetzt zum Beispiel dem Leiter der MA 48 in Wien, der, wer ihn kennt, durchaus ein sehr selbstbewusster und eine tolle Führungskraft ist, möchte ich dazu sagen, dass jetzt quasi die Mistkübeln über seine Routenführung entscheiden, die aber aus seiner Sicht, und ich glaube das auch, und darum hat man es auch nie eingeführt und auch es ist auch in kaum welchen Städten eingeführt, die wirklich optimiert ist. Also die machen sich ja Gedanken, wie sie in der Früh fahren. Und wer das in Wien erlebt, der weiß ja, also dass erstens die wirklich darauf auch trachten, dass sie eben nicht den Verkehr aufhalten. Also da ist ja viel, viel Gedankengut da drinnen und wie bringe ich jetzt quasi dem bei oder versuche den zu motivieren, dass man zumindest einen Piloten macht, dass man zumindest mal was ausprobiert. Und das war natürlich immer ein Spannungsverhältnis und da geht es halt, also für mich war eigentlich nach einem Gespräch mit ihm sehr, sehr klar, dass das eigentlich kein Use Case für Wien ist. Und dieses auszusortieren, welche Use Cases können einen Beitrag leisten, welche sind vielleicht in einer anderen Stadt spannend, aber bei uns nicht. Und dann aber auch so ein bisschen diesen Druck von IT-Unternehmen dann auch wieder zu entkräften, die dann einfach sagen, ihr könnt nie eine Smart City werden, wenn ihr nicht diese Use Cases habt. Also das sind, glaube ich, so die wirklich großen Herausforderungen gewesen, zu versuchen, also Use Cases zu finden, die gut sind und die dann aber auch dem jeweiligen Bereich, Fachbereich auch zu vermitteln und denen auch zu vermitteln, welche Chancen sind damit verbunden, was kann das für einen Mehrwert schaffen, weil am Ende des Tages muss man immer jemanden von einem Nutzen überzeugen. Und was vielleicht bei mir, das war wieder vielleicht darum der Vorteil, dass ich eben nicht Technikerin war, dass ich mir ja in den Gesprächen, die ich geführt habe mit den Technikern, mir das ja selber auch immer übersetzen haben, also müssen. Und somit habe ich eigentlich immer versucht, die Sprache der Techniker zu übersetzen in die Sprache von Fachabteilungen. Und manche Dinge sind uns gelungen und manche Dinge sind halt nicht gelungen. Also das war auch wesentlich und ich glaube, es gab dann viele tolle Digitalisierungsinitiativen. Wir haben dann die Seestadt gehabt, das ist, glaube ich, ein großes Aushängeschild in Wien. Aber natürlich dann auch ganz viel, also was jetzt, das hat gar nicht den Magistrat so sehr im Kern gehabt, aber das ist natürlich alles, was die Wiener Linien machen. Das sind natürlich extrem tolle Beiträge für eine Smart City Wien, die es einfach Wien einfach ist. Also das, glaube ich, würde ich so auf den Punkt bringen, waren eigentlich die größten Herausforderungen, das einfach auch zu übersetzen. Für was steht Smart City und wie wir uns kennengelernt haben, war ja das in diesem Workshop auch so ein essentielles Thema. Welche Tasks definieren wir jetzt eigentlich?
Also ich kann mich erinnern, dass ich meine, bis heute, ich wohne zwar im Stadtrand, aber immer wieder doch in Wien und weil sie eben die Wiener Linien angesprochen haben, also ich glaube, dort hat sie ja dort ist es einfach sichtbar und merkbar, angefangen von der Signalisierung bis hin zu ja, Kundenfreundlichkeit und Apps und all die Dinge. Ja, na, vielen Dank. Das ist, wie gesagt, gerade das Thema Digitalisierung war schon vor Jahren ein Thema in allen Unternehmen auch und begleitet jetzt auch weiterhin die Firmen und wahrscheinlich auch öffentliche Verwaltung. Ich würde gern auf das eingehen, was Sie zuerst schon gesagt haben, nämlich auch so ein bisschen als Begründung, was Sie daran gereizt hat, sich für die Magistratsdirektorin da in Linz zu bewerben, nämlich wirklich sozusagen von der Spitze her, ich glaube, Sie haben es genannt, eine moderne öffentliche, Verwaltung. Eine moderne Stadt. Sie haben dann auch gesprochen schon, also ich verwebe jetzt die Dinge, die ich mir gleich notiert habe, dass Sie sich ja auch jetzt in einem Transformationsprozess befinden. Da würde ich Sie bitten, vielleicht ein bisschen zu erklären, was für Sie dort jetzt die Hauptziele sind, wenn es um das Thema ja moderne öffentliche Verwaltung geht und was so die Kernpunkte jetzt auch in diesem, aus Ihrer Sicht, in diesem Transformationsprozess sind?
Also wir haben in Linz, aber ich glaube, es ist in allen Verwaltungen so, aber in Linz haben wir im Wesentlichen einfach zwei bis drei, also neben Klimawandel und all diesen Themenstellungen haben wir zwei große Herausforderungen und das ist einfach das Thema, dass sich die Anforderungen der Bevölkerung, und das beobachten wir ja schon seit sehr vielen Jahren, und der Wirtschaft gegenüber einer Stadtverwaltung einfach maßgeblich verändert hat. Und das hat natürlich die Digitalisierung auch getriggert, indem der Bürger einfach nicht versteht, warum er in seinem privaten Konsumverhalten 7x24 online hat und in einer Stadtverwaltung sich teilweise keine Termine vereinbaren kann, persönlich vorbeikommen muss, Dinge in Papier abgeben muss und so weiter und so fort. Also das heißt, diese Anforderungen haben sich einfach verändert und ich glaube, das ist einfach extrem wichtig, dass man diesen Anforderungen gerecht wird. Das ist das eine. Das zweite ist das Thema grundsätzlich, dass die Digitalisierung Potenziale bietet, um effizienter zu werden. Und jede Stadtverwaltung muss aus meiner Sicht danach trachten, dass sie effizienter wird, weil das Budget wird in keiner dieser Städte oder in keiner der Städte höher werden, sondern man muss einfach auf die Ressourcen schauen, abgesehen davon, dass es Steuergelder sind und daher ist Effizienz ein ganz wesentliches Thema. Und das dritte Thema ist einfach auch so, dass auch die bestehenden Mitarbeiter, aber auch die zukünftigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter andere Anforderungen an einen Dienstgeber haben. Und wenn wir in der Zukunft, und wir haben einen großen Generationenwechsel vor uns. Wenn wir in Zukunft Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben wollen, dann müssen wir uns auch verändern. Also das heißt, wir müssen uns so aufstellen, dass die dass wir zukünftige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bekommen. Und es sind diese drei Aspekte, die eine unglaubliche Relevanz haben, warum ich glaube, dass wir uns in Linz extrem verändern müssen. Das ein weiterer Aspekt für mich ist der, dass ich einfach wenig davon halte, dass wir ständig differenzieren zwischen der Privatwirtschaft und der öffentlichen Verwaltung, wie wenn die öffentliche Verwaltung so viel spezifischer wäre. Natürlich haben wir hoheitliche Akte zu vollziehen und ich sage immer sehr einfach, aber ich kann auch jemanden einen Strafbescheid zustellen, aber ich kann ihm die Bezahlung erleichtern oder also einfach mit QR-Codes oder was auch immer. Oder ich kann auch jemanden einen Strafbescheid so schreiben, damit er überhaupt versteht, warum er jetzt gerade bestraft wurde. Also das heißt, wir haben natürlich diese Besonderheit der Hoheitsverwaltung, aber wir haben ja nicht nur die Hoheitsverwaltung. Wir haben eine Stadtentwicklung, wo es um Innovation geht, um eine Stadtgestaltung, um eine Freiflächengestaltung, um Begrünungsmaßnahmen. Da geht es einfach um ganz klare Dinge des Projektmanagements. Da geht es aber auch einfach um Kreativität, um Innovation. Wir haben viele Dienstleistungsbereiche, wenn es um Kindergartenplätze geht, wenn es um Förderungen geht, wenn es um Kulturangebote gibt. Und es gibt natürlich auch, was uns jetzt 2 Jahre geprägt hat, Krisenmanagement, das wieder nach ganz anderen Regeln funktioniert. Und ich habe das schon in Wien gesagt, aber es gilt auch für Linz. Eine Stadtverwaltung ist de facto eigentlich ein riesengroßer Mischwarenkonzern. Und jetzt ist Wien, der Magistrat Wien ist aus meiner Sicht wahrscheinlich der größte Mischwarenkonzern über Österreich hinaus. Und Linz ist es sicher, ist jetzt nicht ein großer Mischwarenkonzern, aber es ist auch also 4.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, das ist eigentlich schon ein Großunternehmen für österreichische Verhältnisse. Und so betrachte ich das auch. Und ich versuche in der ganzen Steuerung diese 4 Handlungsstränge, die ich jetzt gesagt habe, also Hoheitsverwaltung, Dienstleistung, Innovation, Weiterentwicklung und Krisenmanagement, miteinander in Verbindung zu bringen und in den jeweiligen Handlungssträngen auch die entsprechende Methodenkompetenz hineinzubringen, aber auch immer wieder darauf aufmerksam zu machen, dass ich auch im Hoheitsbereich durchaus innovativ sein kann, dass ich durchaus auch Modernisierung vorantreiben kann, dass da Digitalisierung genauso einen Platz hat. Ich muss nur teilweise methodisch anders arbeiten. Ich kann, wenn ich partizipative Prozesse mache, kann ich natürlich sagen, ja, wenn uns da ein Fehler passiert, ist wurscht. Wenn ich in der Hoheitsverwaltung geht es nicht so ganz gut. Ja, also es ist nicht so ganz ratsam. Und das in Verbindung zu bringen, ist eigentlich so mein großer Zugang. Und das Zweite ist, dafür braucht es gute Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, dafür braucht es Top-Führungskräfte. Und daher auch ein ganz großer Schwerpunkt auf die Mitarbeiterinnen, vom Onboarding bis zum Ausscheiden, durchaus beim Recruiting-Prozess schon anfangend, in der Führungskräfteausbildung, im Talentemanagement, im Wissensmanagement, also all diese Themenstellungen. Und am Ende des Tages haben wir uns dann einfach überlegt, wie gehen wir an das Thema heran, haben dann im letzten Jahr eine Unternehmensstrategie entwickelt. Wir haben es bewusst Unternehmensstrategie genannt. Wir haben jetzt nicht mehr gesagt Verwaltungsstrategie oder sonst irgendwas, sondern wir haben gesagt, ist eine Unternehmensstrategie, da gibt es dann Menschen, die sagen, ja, eine Stadtverwaltung ist ja kein Unternehmen. Und wir haben es dann mit einem Wort, also es gibt natürlich auch viele, die sagen, das ist super, dass man das auch sieht wie ein Unternehmen. Und diejenigen, die das nicht so sehen, denen sagen wir immer, wir unternehmen sehr viel für die Linzerinnen und Linzer und für dieses Unternehmen brauchen wir eine Strategie. Und somit geht es auch irgendwie. Aber jedenfalls ist es so, wir haben jetzt diese Unternehmensstrategie, die hat 8 Handlungsfelder und in diesen 8 Handlungsfeldern, das ist eben von der Mitarbeiterinnenorientierung, von Organisationsthemen, von Klimathemen, von unternehmenskulturellen Fragestellungen, haben wir dann eine Roadmap entwickelt, wo es wirklich für die nächsten Jahre ganz gezielt Projekte gibt. wo jeder einfach weiß, wann ist welches Projekt dran, was machen wir in jedem Jahr. Und mit dieser Roadmap wollen wir erstens Klarheit für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter schaffen, Orientierung für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter schaffen und einfach eine klare Ausrichtung. Und was mir einfach so wichtig war, ich wollte jetzt nicht eine Unternehmensstrategie schreiben mit vielen schönen Worten, sondern wo einfach schon jeder einfach merkt, okay, wenn wir von Mitarbeiterinnenorientierung sprechen, was machen wir dann konkret? Also das heißt, wir haben ein Employer Branding aufgesetzt, wir haben das Recruiting umgestellt auf Online-Recruiting, wir haben sind gerade dabei, einen neuen Onboarding-Prozess zu machen, die also so quasi dieses, wenn ich in den Magistrat Linz komme, wie werde ich begrüßt, welche Informationen bekomme ich, wie werde ich eingeschult. Also dass es einfach ganz konkrete Maßnahmen gibt. Und es ist natürlich momentan extrem viel, das sich da tut. Und das, da gibt es Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die sagen, das ist alles so viel und warum und wieso. Und das ist halt auch, also wir versuchen das ganz stark auch kommunikativ zu begleiten. Und wir haben jetzt zum Beispiel gerade als kreativen Ansatz unsere Unternehmensstrategie im Rahmen eines Comics dargestellt. Und jeder Mitarbeiter und jede Mitarbeiterin kriegt jetzt so ein kleines Comic, wo quasi diese Handlungsfelder und diese Leitsätze im Rahmen eines Comics aufbereitet worden sind. Also dass das einfach auch ein bisschen spielerisch ist. Und wir haben uns zum Beispiel in der Unternehmenskultur als Wert gegeben Humor. Das haben einige für extrem mutig gefunden. Aber das ist einfach mir sehr, sehr wichtig, weil ich versuche trotzdem immer wieder auch in den komischsten, also in den schwierigsten Situationen auch die Note Humor hineinzubringen, wobei manchmal ist vielleicht auch ein bisschen Sarkasmus, aber egal. Und daher passt das Comic auch wieder ganz, ganz gut dazu und dass das immer auch sehr stimmig ist. Und ja, und das ist momentan das, was mich antreibt. Und
ja. Cool. Ja. Ja, gerade um auf das Letzte kurz einzugehen, das Thema Humor. Es mag mutig sein, aber meine ganz persönliche Meinung und Erfahrung ist, es kann extrem hilfreich sein, um letztlich auch, mir fällt kein besseres Wort, um eine Energie zu verändern. Das kann in einem Meeting sein, um plötzlich, genau, wenn irgendwas stockt, Dinge wieder ins Laufen zu bringen. Also ganz wichtig. Und weil Sie gesagt haben, ja, ein Mischwahn von CERN oder auch die öffentliche Verwaltung als Unternehmen zu sehen. Und allein wie ich Ihnen jetzt zugehört habe, was Sie alles tun und wie Sie es tun, hören wir eigentlich fast eins zu eins auch von, ich sage jetzt mal, sei es jetzt Industrieunternehmen, Dienstleistungsunternehmen. Da ist überhaupt keine andere Sichtweise kennen. Da sind die Themen genau die gleichen. Und ihnen sind halt die Kunden, die Bürger.
Genau.
Ja, aber umso wichtiger. Ich kann mich erinnern, ich habe damals, wie wir ersten Kontakt damals noch auch eben zum Magistratsdirektion in Wien hatten, ich war ja wirklich positiv überrascht, was da alles dahinter steckt. Weil als Bürger, erstens einmal mit Verwaltung, aber das mag vielleicht jetzt nur mein Bild sein, das sich da komplett geändert hat, stellt man sich halt eher verstaubte Amtsstube vor und Ärmelschoner und Stempelkissen. Und dann zu sehen, was da alles dahinter steckt, nämlich wirklich. Also nach außen hin kriegt man ja, weil Sie es erwähnt haben, kriegt man halt mit, ja, dass die Müllabfuhr funktioniert und dass man halt möglichst wenig, aber doch hin und wieder einen Strafzettel kriegt. Deswegen,
ist, in der Zeitung steht eigentlich meistens das drinnen, was nicht funktioniert.
Genau.
Also das ist schon auch problematisch fürs Image, ja. Das ist aber auch, tut auch den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern nicht gut, ja. Also sich zu motivieren, wenn man eigentlich nur in der Zeitung steht, weil man was falsch gemacht hat. Und es ist aber vielleicht, weiß ich nicht, in 1% der Fälle, nicht einmal wahrscheinlich in manchen Bereichen. Ja. Also wo ja, 20 Jahre nie irgendetwas passiert und dann macht halt einmal einer einen Fehler und dann steht man in der Zeitung und das vielleicht über Tage hinweg, dann ist das natürlich unangenehm. Das heißt aber jetzt nicht, dass ich diese Fehler relativieren will. Natürlich sollte man bei manchen Themen keine Fehler machen, vor allem in der Hoheitsverwaltung. Und ich verhehle jetzt auch nicht, dass es auch in der öffentlichen Verwaltung, auch in Linz noch die Personen gibt, die ihr das Klischee erfüllen. Ja? Also ich habe gestern eine Runde von Führungskräften von einer Bank bei uns zu Besuch gehabt, habe ich gesagt, also der Mythos vom Beamten Mikado oder vom negativen Kompetenzkonflikt, den würde ich jetzt nicht völlig aus der Welt räumen. Also auch ich kämpfe damit. Ich sage nur dann halt zu denen, ihr hört es jetzt bitte mit dem Beamten Mikado auf. Ja? Und ich glaube, man muss es dann einfach auch ansprechen. Also manche Dinge stimmen, aber ich glaube einfach, das Image ist schlechter, als es ist.
Das glaube ich auch. Also auch meine Erfahrung jetzt halt in Wien oder auch, gut, wir haben jetzt eine Kleingemeinde, aber auch dort funktioniert die Verwaltung. Vieles wird oft als selbstverständlich vorausgesetzt. Ja. Um langsam auch zu einer Abrundung, zu einem Abschluss zu kommen, weil das fragen wir alle unsere Podcast-Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus ihrer Erfahrung. Gerade jetzt, wenn es um das Thema Transformation geht, weil das haben wir uns natürlich auf die Fahnen geschrieben oder ja, das Schlagwort tiefgreifender Wandel, Nachhaltigkeit ist natürlich immer wieder, sind Schlagworte. Aber wenn es um so eine Transformation geht, aus Ihrer ganz konkreten Erfahrung, welche Tipps würden Sie anderen Führungskräften geben, unabhängig ob jetzt öffentliche Verwaltung, ob jetzt Unternehmen, ob Dienstleistung, was wären für Sie die drei wichtigen Dinge, die Sie anderen gerne mitgeben würden?
Also ich glaube, das Wichtigste ist, ein klares Bild zu haben, warum man diesen Transformationsprozess macht. Also warum braucht es diese Veränderung? Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Ein zweiter Punkt ist das dann auch klar zu kommunizieren und da aus meiner Sicht extrem viel Zeit und Ressourcen hineinzubringen. Also ich habe letztes Jahr ich habe 15 Direktoren quasi als zweite Ebene unter mir und dann über 100 Abteilungsleiter. Und ich habe mit allen dazu Gespräche geführt. Und das zu erklären, warum machen wir eine Unternehmensstrategie, warum gibt es diese Projekte dazu, warum müssen wir uns überhaupt verändern, welche Werte nehmen wir an für die Zukunft. Also in dieses Erklären und für Orientierung sorgen, extrem viel Zeit zu verwenden, das ist heute für extrem wichtig. Was wir auch gemacht haben, wir haben über alle Projekte, die wir gestartet haben, Transparenz geschaffen. Das heißt, wir haben so ein Intranet und da sind zu den wirklich wichtigen Projekten, wir haben letztes Jahr die Gleitzeit völlig verändert und da hat es große Angst davor gegeben und große Skepsis. Und da haben wir das gesamte Projekt, jeden Lenkungsausschuss, jedes Dokument ist dort veröffentlicht worden. Also das heißt, es hat niemand irgendwie die Sorge gehabt, die haben eher Hidden Agenda. Sondern es war das, und das haben wir auch so kommuniziert, das, was dort nachzulesen ist, ist die Wahrheit. Und das haben wir auch durchgezogen. Und also das ist transparent zu haben, zu erklären. Und letztendlich als Führungskraft, glaube ich, immer dieses Ziel vor Augen zu haben, aber dann auch am Kompromisse zu gehen, nach rechts zu gehen, nach links zu gehen, irgendwo bei manchen Dingen einfach auch einmal nachzugeben und sagen, okay, ist mir das jetzt wirklich so wichtig, dann mache ich da ein Zugeständnis oder da drehe mir nur eine Schlaufe. Also das, glaube ich, ist schon so wichtig, aber trotzdem bei allen Widerständen, die kommen, das Ziel nicht zu verlieren, aber halt Zugeständnisse auch zu machen. Und ich glaube, das sind diese Faktoren. Und letztendlich glaube ich, was als Führungskraft einfach extrem wichtig ist, immer wieder auch auf sich selbst hinzuschauen, also diese Selbstreflexion zu schauen, also wenn der Widerstand kommt, was hat das mit mir zu tun? Habe ich da jetzt irgendetwas gemacht, was einfach dafür gesorgt hat, dass es unklar ist, dass es Angst macht? Und das, glaube ich, ist einfach extrem wichtig. Und Vorbild zu sein. Also ich glaube, das Wichtigste, also das ist schon auch noch was, man muss halt dann, wenn man sagt, ich will Veränderung leben, dann muss man halt manchmal als Führungskraft oder als Top-Führungskraft dann halt als Erster manche Dinge machen. Also wir haben dann, keine Ahnung, dass ich als Erste MS Teams eingeführt habe, dass ich als Erste eigentlich nur mit dem Notebook herumgehe, aber auch durchaus auch selbst Homeoffice mache und solche Dinge. Also einfach auch, oder ich auch zur Gleitzeituhr gehe und steche und solche Dinge. Also das sind oft dann so Momente. Also ich habe irgendwann eine Mitarbeiterin gesehen, die dann gesagt hat, was, Sie stechen auch? Sage ich, ja, natürlich. Also und diese ja. Dinge, also das ja. ist so ganz wichtig, sich auch an die eigenen Regeln selber zu halten. Und dadurch entsteht dann schon auch Akzeptanz und durchaus auch, wenn man einen Fehler macht, einfach sagen, okay, das war mein Mist. Habe ich falsch gemacht.
Ja. Na, ich denke auch Vorbild, weil Sie gesagt haben, das Wichtigste, ja, mit den Menschen reden, mit den Führungskräften reden, mit den Mitarbeitern reden. Auch das, denke ich, gehört für mich jetzt zu diesem Thema auch Vorbildfunktion zu sein. Auch klar zu erklären, dieses Warum, kommt immer wieder und ist uns so wichtig, dieses Warum macht man etwas? Warum, genau so wofür gibt es uns? Und warum machen wir diese Transformation? Ja, und diese Transparenz zu schaffen. Also halte ich persönlich einfach für ganz wichtig, habe in meiner Angestelltenzeit auch schon erlebt, manchmal auch vermisst Transparenz. Oder einfach auch oft zu sagen, wenn man etwas nicht weiß, kann einem Mitarbeiter schon helfen, bevor er irgendwelche Annahmen trifft. Ja. Tut mir leid.
Aber ich glaube, gerade in Veränderungsprozessen ich nenne das immer diese Mythen und Mehren, Gerüchte, Mythen und Mehren, die können toxisch werden.
Ja.
Und da gibt es dann so viel Interpretation am Flur. Daher, also ich habe das immer in meinen großen Projekten drinnen, immer fast als Arbeitspaket, die Gerüchte und Mythen und Mehren. Wie gehen wir mit denen um?
Sehr gut, ja, finde ich gut. Muss ich mal notieren, darf ich es verwenden? Gerüchte mit und mehr. Finde ich einfach gut. Nein, das kann, Sie haben recht, das kann toxisch sein, es kann extrem viel Energie abziehen, also emotional wie echte Zeit, wenn die Leute nur mehr über diese Dinge reden. Ja, na, vielen Dank auch nochmal für Ihre Tipps. Generell herzlichen Dank für das Gespräch, war wirklich spannend, hat mich gefreut, dass wir uns nach einigen Jahren zumindest online wieder gesehen haben. An der Stelle danke auch unseren Zuhörern des Podcasts für die Aufmerksamkeit. Und wenn Ihnen die Folge gefallen hat, freuen wir uns sehr, wenn Sie uns abonnieren über eine Podcast-App. Aber auch freuen wir uns über eine 5-Sterne-Bewertung oder Weiterempfehlung an jemanden in Ihrem Umfeld, den diese Folge interessieren könnte. Das hilft uns weiterhin, spannende Gäste zu gewinnen, neue Themen rund um Transformation und Veränderung, Wandel für Sie erkunden zu können. Wir freuen uns, wenn Sie das nächste Mal wieder mit dabei sind.